Unser lieber Bruder Muhl
pflegt oft das Wort zu zitieren, Kindlein, es ist die letzte Stunde, es ist nun meine letzte Stunde, die ich hier haben darf. Und wir wollen im übertragenen Sinne das doch beherzigen, dass wir wissen, es ist die letzte Stunde, um uns vorzubereiten auf den Tag seines Kommens. Ich möchte abschließend noch einmal etwas, was mir am Herzen liegt, wiedergeben. Denn in einer ersten und auch in einer letzten Stunde möchte man das, was Gott einem deutlich gemacht hat, noch einmal präsentieren. Wir haben das in diesen Konferenzen immer wieder gehört, dass entscheidend ist, dass wir gottgemäße Kenntnis und Erkenntnis haben, schriftgemäße Lehre. Denn nur wenn das die Grundlage ist, kann ich entsprechend auch leben. Es gibt ja so mancherlei Auffassungen zum Wort, gar nicht so, wie wir es sehen, fundamental, sondern mehr in dem Sinne die Hauptsache, ich weiß, Jesus lebt und ich lebe irgendwie entsprechend. Nein, nur eine gesunde Lehre kann auch gesundes Leben zur Folge haben. Es ist nicht möglich, so intuitiv, spontan irgendetwas nur im Gefühlsbereich, im Verstandesbereich oder im Willensbereich zu erfassen. Wir müssen die Grundlage des Wortes sehen. Darum ist für mich immer wieder entscheidend, dass wir die Stellung, die herrliche Stellung in Christus erkennen oder das Haben, das Sein, das gottgemäße Ziel. Und dann, das ist das, was unser Teil ist, dass wir das auch, was wir erkannt haben, nun im Glaubensgehorsam realisieren. In Epheser 3, Vers 18, in diesem zweiten Gemeindegebet des Apostels Paulus, bittet der Apostel darum, dass wir Länge, Breite, Höhe und Tiefe des gesamten Gottesheils erfassen. Es sind vier Dimensionen, nicht nur drei wie in der Geometrie. Sie haben sicher alle ja Geometrie gehabt und die einfache Formel zur Körperberechnung etwa eines Quaders heißt Länge mal Breite mal Höhe. Hier kommt noch eine Dimension hinzu, die Tiefe. Und es ist leider so, das muss ich hier zunächst einmal noch so in einem Kontrastvergleich darstellen, dass viele Glaubende nur die Länge und die Breite sehen und das entsprechend für sich realisieren. Im Alten Testament ist im Wesentlichen für Israel nur dieser horizontale Aspekt im Glaubensleben auf Gesetzesbasis angeboten worden.
Gott spricht zu Abraham, durchziehe das ganze Land nach seiner Länge und nach seiner Breite.
Ja, danke schön. Und darum hat Israel, wenn Sie etwa 5. Mose 28 nehmen, Segnungen, die primär im irdischen Bereich liegen, nämlich horizontal zu erkennen, zu erfassen sind, sich beziehen auf Länge und Breite. Höhe und Tiefe haben Einzelne als Modell, als Typus auch im Alten Bunde schon erfahren, wie wir das etwa gestern von Hiob her kennenlernen. Der hat gewiss etwas von der Tiefe erlebt, aber auch von der Höhe, wenn er zum Schluss sagt, nun haben dich meine Augen geschaut, so wie das ja auch das Gebetsanliegen des Apostels Paulus ist. Möchten wir das also erkennen? Ich will es mal an Beispielen darstellen, wie viele Glaubende nur diesen Bereich nehmen. Und etwa sagen, das Höchste, was wir hier haben können an Gut, ist, dass wir gesund sind und dass es uns geschäftlich gut geht. Es gibt also etliche Kreise, deren Zielrichtung genau dahin geht. Und dann kommen Zeugnisse in diesen Blättern, die primär das bekunden. Wir freuen uns darüber, aber das ist nicht alles. Das ist auch gar nicht das Entscheidende. Denn nach Epheser 1, Vers 3 sind wir gesegnet mit einem Segen in den Überhimmlischen, der also Höhe und Tiefe mit umfasst. Aber dann gibt es auch ganz Fromme, die nur die Höhe und die Tiefe nehmen wollen und gar nichts für die Praxis dieses Lebens haben wollen. Die also meinen, man könnte gar nicht den Herrn Jesus darum bitten, dass auch der Körper gestählt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes oder auch genesen darf oder dass wir auch im praktischen Bereich um Hilfen bitten dürfen, um Segnungen, auch im Irdischen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich will nur noch mal sagen, wenn es also extrem wird, dann ist man einseitig. Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Bedeutet das allumfassende Kreuz. Mit den ganzen Konsequenzen des Heils, der Auferweckung, der Entronisierung Jesu Christi und das, was dann durch den Heiligen Geist ausgegossen in unser Leben als grundlegende Tatsache zu sehen ist. Sehen Sie, da kommen immer wieder Menschen zu mir, die Zeugnisse geben, ob dem, was Gott da tut, im Hinblick auf Länge und Breite. Das ist schön. Meistens werden Kindlein in einem solchen Entwicklungsstand, in einer solchen Lernprozessphase gesegnet. Ich hatte einmal einen Jungen in der Jungschar, der gab ein Zeugnis und sagte, stellt euch mal vor, ich ging zur Konfirmandenstunde, hatte meinen Psalm nicht gelernt, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und als der Pfarrer nun jeden Einzelnen da abfragt, da hatte ich also innerlich doch solche Angst und betete, Herr Gott, bewahre mich hier, Herr Jesus, lass mich nicht blamiert werden, die wissen doch, dass ich dir nachfolge. Und der Pfarrer nimmt einen nach den anderen dran und er sitzt mittendrin und als er den Betreffenden sieht und der schon aufsteht und eine Entschuldigung stammeln will, da sagt er, nee, setz du dich mal hin, der Nächste, bitte. Das erzählt er, da habe ich ihm gesagt, Junge, so lässt sich dieser große Gott auch mal herab. Aber wenn du das nächste Mal deinen Psalm nicht gelernt hast, dann fliegst du sicher rein. Ne? Also das etwa ist so etwas von Länge und Breite noch gar nicht so in die Weite gehend. Oder wenn früher mir Schüler erzählten auch, dass sie Gebetserhörungen hatten im Hinblick auf Hilfen in der Schule oder dass auch der Herr aus Krankheitsnöten herausgeholfen hat, das ist wunderbar und das ist ein Einstieg in das gesamte Glaubensgut. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Die Höhe und die Tiefe müssen dazukommen. Und ich darf noch mal bitten, vergleichen Sie mal mit 5. Mose 28, wo die Segnungen für Israel primär im vordergründigen irdischen Bereich angeboten werden. Nicht? Da wird gesegnet alles, was mit dem Haushalt zusammenhängt. Da wird gesegnet der Leib, die Feinde sollen besiegt werden. All das sind Momente, die in diesem Leben irdisch orientiert dann etwas ergeben können zum Heil der Betreffenden. Da, wo Gott nun anfängt, neues Wesen in uns zu gestalten, durch neue Geburt, durch neues Leben. Und wenn Paulus in Philipper 3 darum bittet, zu erkennen, ihn und die Kraft der Auferstehung, dann ist das etwas von der Höhe, aber auch zugleich der Gemeinschaft seiner Leiden, dann zielt das in diese Tiefe. Das war ja selbst den Jüngern zu Erdenzeiten Jesu verborgen. Sie haben das Kreuz nicht verstanden. Sie haben herrliche Zeichen und Wunder miterlebt, selbst große Taten getan im Sinne von Länge und Breite, aber am Kreuz haben sie den Jesus alle allein gelassen. Das kann erst der Geist Gottes in uns so offenbaren, muss uns zeigen, was der Reichtum dieser Erlösung ist. Und das kann uns nur diese vierte Dimension des Glaubens aufschließen. Nämlich dann, wenn es vom Glauben an Jesus und seine Heilstaten dazu kommt, dass Christus selbst in uns glaubt. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nun lebe nicht mehr ich, was ich hier im Fleische lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Ich habe es in der vorigen Konferenz schon mal zitiert, ich möchte diese Phasen auch noch mal sagen. Der fromme Mensch dreht sich noch um sich, ich. Ein Bekehrter oder auch Wiedergeborener, ich und Jesus. Einer, der dann allmählich wächst, Jesus und ich und ein Vater in Christus, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Wir sollten uns immer wieder auch mal fragen, wie das in unserem Lernprozess in der Entwicklung ist. Und nun wollen wir uns einmal mit diesen herrlichen Heilstatsachen, mit dem Erlösungsgut, ja mit dem, was in Christus vorhanden ist, nach Länge, Breite, Höhe und Tiefe befassen. Ich möchte noch einmal betonen, wir müssen also erkennen den ganzen Reichtum, denn wenn ich ihn nicht kenne, verhalte ich mich entsprechend auch nicht. Nicht? Das Kind eines Vaters, der arbeitslos ist, wird sich anders verhalten als das Kind eines Millionärs. Glauben Sie auch? Und was sind wir? Nicht nur Kinder eines Millionärs, sondern eines Vaters, der so überaus reich ist, dass wir diesen Reichtum nicht in mathematischen Ausdrücken in Zahlen fassen können. Unaussprechlich. Und davon nun einiges. Und da muss uns der Herr allerdings erleuchtete Herzensaugen geben, weil das, was hier geschrieben ist, nicht mit unseren fünf Sinnen wahrzunehmen ist. Wenn also einer eine Krankenheilung erfährt, nicht, dann kann man das ja so registrieren, das ist noch etwas Kosmisches, allerdings durch die Kraft Gottes. Wenn einer, der vorher in Schulden war, nun durch Gebet erfährt, ja, dass er jetzt in seinem Beruf, in seinem Geschäft aus dem Minus herauskommt, dann kann man das noch irdisch messen. Aber den herrlichen Reichtum in Christus hier, den können Sie nicht optisch, nicht mit den Sinnesorganen, mit den Kriterien dieses Kosmos fassen. Im Allerheiligsten, wo es dunkel ist, da kann man nur dem Herrn selber begegnen. Und darum bitte ich, dass Gott uns das aufschließt. Epheser 1, Vers 7, da wird diese wunderbare Erlösung gepriesen. Aphesis, ein Wort, das uns zeigt, wie das Alte hinter uns liegt, wie aus einem Einst ein Jetzt wird. Aus dem Vergangenen etwas Neues, wie Gott in uns hineinlegt, nun die Herrlichkeit der Erlösung. Und dann geht's erst eigentlich los in dem Glaubenswandel und in der Erfahrung. Epheser 2, Vers 13 heißt es, wir sind nahe geworden durch das Blut Jesu. Und zwar in Verbindung mit dem Hebräerbrief so nah, dass durch das Blut Jesu wir den Eingang haben bis ins Allerheiligste. Dort, wo also nur der hohe Priester im Alten Bund Zugang hatte, dürfen wir, weil der Vorhang im Tempel zwischen Heiligtum und Allerheiligstem von oben herunter durch Gottes Tat zerriss. Und darum dürfen wir uns auch Heilige nennen. Wir dürfen ins Allerheiligste gehen. Ist Ihnen das eigentlich so bewusst, dass wir den Zugang zum Vaterherzen Gottes haben? Wir also nicht erst über eine Maria den Zugang zu Christus haben müssen, sondern Jesus sagt, dass wir sogar selbst im Namen Jesu bis zum Vaterherzen kommen dürfen und beten dürfen. Nehmen wir an, Sie kennen diese Geschichte, wo ein Sohn eines hohen Herrschers sich daneben benommen hat, ich weiß nicht, was er zerstört hatte, und ein Bediensteter ihn erwischt und sagt, warte, das werde ich deinem Vater berichten. Er musste natürlich den offiziellen Weg einhalten. Und inzwischen war der Sohn schon durch eine Hintertür zum Vater gelangt. Und als der Betreffende den Sohn dort anklagen wollte, da sagte der hohe Herr, ich bin bereits durch meinen Sohn informiert. Das Auge des Gesetzes, die Verwaltung des Gesetzes kam zu spät. Und so dürfen wir wissen, dass der Verkläger, der auch über Gesetz uns verklagen will, immer zu spät kommt, wenn wir sofort ins Allerheiligste gehen. Dass uns nichts mehr verklagen darf, selbst unser Herz darf uns nicht verdammen, denn Gott ist größer. Und das müssen wir also immer wieder wissen, weil die Verhaltensweise mit Wissen und Erkenntnis zusammenhängt. Ja, wenn Sie meinen, Sie müssten also erst den und den fragen, um zum Vater vorzustoßen, erst diesen Heiligen einschalten oder jenen, nicht? Dann ist das ein großer Umweg. Wir haben den direkten Zugang. Wir sind nahe durch das Blut Jesu. Oder Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Nummer 1, der Kriegszustand hat aufgehört. Sie leben nicht mehr im Kampf gegen Gott, wie das bei allen Menschen der Fall ist, die sich dauernd ärgern, die immer wieder Gott für schuldig erklären oder ihn völlig negieren. Kampf und Streit ist an der Tagesordnung, auch bei denen, die manchmal so brav hier sitzen können, wenn man das da innen drinne nicht unter den Frieden Gottes stellt. Denn wenn der Kampf aufhört und der Friede Gottes nun auch noch herrscht und regiert, dann kommen wir in diese wunderbare Gottesgemeinschaft hinein, wie sie hier Paulus darstellt, wenn wir eingegangen sind in die Ruhe und selbst aufhören mit allem Kämpfen, uns auch die herrlichsten Heilsgüter zu erringen. Epheser 2, Vers 8, da wird von dieser Gabe Gottes gesprochen in Christus Jesus. Unaussprechlich herrliche Gabe. Dann ist uns das eigentlich bewusst. Ich wurde beschämt, als ich bei der Missionarin Elisabeth Seiler las, wie eine über 90-Jährige in China zum Glauben kam. Und dann Elisabeth Seiler einlud und sie sagt, ich habe was ganz Kostbares für Sie, das muss ich Ihnen mal zeigen. Und hatte da so ein Päckchen und wickelte das aus. Da war also so viel drumherum, wie das manchmal hier beim Scherz geschieht, nicht? Wenn Kinder sich was schenken, mittendrin so etwas und ein Riesenpaket, nicht? So war das fast hier. Ein Blatt nach dem anderen fiel und wissen Sie, was zum Schluss zum Vorschein kam? Ein Zettelchen und da stand drauf, Jesus. Freudestrahlend zeigte diese über 90-Jährige das dieser Missionarin. Das war ihr kostbarstes Geschenk, der Name Jesu. Nicht, das ist für uns vielleicht emotional übertrieben. Nein, was dieser älteren Frau der Name Jesu bedeutet, das wollte sie dieser Missionarin zeigen. Und dann war sie übrigens die erste, als die Kommunisten eindrangen, die dann auf die Straße lief und sagte, ihr könnt mich zuerst töten. War also bereit, um Jesu Willen hier Märtyrer zu sein. Was Gott wirken kann, wenn Menschen begreifen, was eigentlich die Gabe Gottes ist. Epheser 1, Vers 20. Christus ist vom Vater aus den Toten erweckt worden, durch eine Kraft und Macht, die stärker ist als die Gewalt des Todes. Und da steht in diesem Zusammenhang, dass die gleiche Kraft auch in uns wirksam werden soll. Ich betone das immer wieder. Damit wir nicht den Christus nach Römer 10 irgendwo herholen müssen, weder aus dem Himmlischen noch aus den tiefsten Tiefen, sondern dass er nahe ist, in uns wohnt. Der den Tod überwunden hat, lebt in uns. Sind Sie sich dessen immer wieder bewusst? Ich muss sagen, das geht mir immer wieder neu auf und muss ich immer wieder neu erkennen und vertieft auch dann erfahren. Wenn ich das weiß, verhalte ich mich auch anders. Nicht wie viele müssen also erst lange ringen und beten, um diesen Gott irgendwo herzuholen. Oder sie sagen, wie es ein Schüler mir mal nach einer Religionsstunde sagt, ja, ich habe gebetet, es hat aber nicht funktioniert. Weil man meint, man müsste hier auf den Knopf drücken und dann dieser Gott irgendwo herkommen und unsere Wünsche erfüllen. Nein, er lebt in uns. Und welche Konsequenzen werden von daher abgeleitet? Er sitzt zu Rechten des Vaters über allen Fürstentümern, Gewalten und Mächten. Die hat er unter den Füßen und wenn wir in ihm leben, haben wir das auch. Wissen Sie das? Dass wir, wie es auch Paulus im 2. Korintherbrief darstellt, 1 Vers 14, alle Zeit ständig in diesem Triumphzug des Christus sind, und zwar mit auf dem Siegeswagen. In Christus selbst sind wir, wo er alle Mächte, die Besiegten, die Gewalten zur Schau stellt. Wenn wir diese Haltung von dieser Erkenntnis her praktizieren, dürfen wir wissen, dass dieser Herr, der den gesamten Kosmos bereits jetzt schon als vollendet sieht, dass wir diesen Herrn zum Haupt haben und er in uns lebt. Wir können uns das nicht genug immer wieder in der Stille unter dem Wort im Gebet deutlich machen. Denn erst diese herrliche Erkenntnis, ich sage es immer wieder, bewirkt bei uns Verhaltensänderungen und Veränderungen. Er ist, so heißt es in Vers 22, dann das Haupt dieser Gemeinde. Wir dürfen von ihm her inspiriert sein und dürfen von ihm her in dieses herrliche Heil einbezogen sein. Und wenn nach Epheser 2, Vers 10 es nicht nur heißt, dass er diese Werke, es gibt noch viele andere, ich kann nur einige jetzt hier zitieren, wenn er diese zuvor bereitet hat, will er auch die, die er erwählt hat, nämlich uns, vorbereiten, dass wir wiederum in diesen Werken wandeln dürfen. Und das können wir bis in die Kleinigkeiten des Lebens hinein so projizieren und sehen und erkennen. Gott erwartet nichts von uns. Er bereitet alle Werke und bereitet uns dafür zu. Ich wünsche das manchmal meinen Referendaren, nicht, dass alle Werke, die sie da so im Unterricht vorhätten, von Gott zu vorbereitet wären und dass sie selbst nun auch noch sich unter die Führung Gottes nehmen ließen. Darum gibt es manchmal einen schlimmen Kampf zwischen Schülern und Lehrern. Ja, wer gegen wen und wer der Sieger ist, weiß man manchmal nicht am Ende der Stunde. So soll das bei uns nicht sein. Sondern, wenn dieser große Gott uns seine Herrlichkeit offenbart und wir wissen, er bereitet uns für jeden Schritt des Lebens, dann dürfen wir so kindlich uns freuen in jeder Situation. Tja, dann freut euch mal. Wir sind zuvor bereitet, das steht auch in den Versen Epheser 2, 4 bis 6, mit allen gottgemäßen Möglichkeiten und Herrlichkeiten. Ich zitiere nur einiges daraus. Wir sind geliebt. Wir sind lebendig gemacht. nicht nur physisches Leben haben, sondern gottgemäßes Leben. Wir sind ins himmlische Wesen, ja in das Überhimmlische versetzt. Und von daher müssen wir also immer wieder unsere herrliche Schau beziehen. Als wir gestern da oben über die Mittelstation wanderten, nicht, da sahen wir auf einmal so einen Drachenflieger. Und das hat uns interessiert, fasziniert. Und dann landete der Betreffende. Und in der Stelle war man fest, das ist ein Bruder hier aus Excelsior. Excelsior heißt ja auch aus dem Himmlischen heraus, nicht? Und einer fragte so, wie ist das da? Nicht, ja, da darf man nicht schwindelig sein. Da muss man schwindelfrei sein. Und wenn wir nun über diesem Kosmos sitzen, ja, dann werden wir nie beschwindelt. Dann sind wir frei von allem Schwindel dieses Kosmos und schauen mit gottgemäßen Augen, was dieser Gott für uns bereitet hat. Die Herrlichkeit in dieser Natur, aber die gottgemäße, die noch herrlicher ist, und dann dürfen wir alles von daher nehmen. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir in dieser Zeit, in der zunehmenden Dunkelheit und Finsternis, wie es in 1. Thessalonicher 5 steht, nun nicht von der Finsternis sein dürfen, sondern vom Licht. Dass wir nicht, wo die anderen unnüchtern sein sollen und müssen, wir frei sein dürfen, sondern voll Geistes sein dürfen. Das Gegenteil von unnüchtern sein. Und dass wir nicht schlafen müssen, wie es da heißt, sondern dass wir wachen dürfen. Und wie das jetzt in der Praxis nun aussieht, das ist die subjektive Seite, das ist unser Teil, das möchte ich jetzt in Folgendem auch noch einmal aufzeigen. Denn die herrliche Erkenntnis, dieses Schauen des ganzen Heils in Christus, will ja nun, dass wir schlicht in der Praxis des Lebens uns als Kinder Gottes, ja als Söhne Gottes auch verhalten. Es ist nicht so, dass das automatisch geschieht, sondern dass wir damit hineingenommen sein dürfen. Es gibt viele Gruppen, die also entweder nur die eine oder die andere Seite nehmen. Ich möchte nochmal diese beiden extremen Positionen kennzeichnen. Das eine ist also, dass man sich dieser herrlichen Erlösung freut, aber die Praxis vergisst. Ich hatte also so einen Bruder bei uns im Hauskreis, ein älterer Bruder, ein lieber Bruder einerseits, aber so stur in manchen Dingen, der hat die Realität des Lebens verloren. Der schwebte nicht nur 30 Zentimeter, sondern meistens so 120, 150 Meter, möchte ich mal sagen, über dem Erdboden. Immer nur, wir sind erlöst und Halleluja, und seiner Frau ging es ganz dreckig. Keinen Blick für das, was im Augenblick in der Familie oder im Hauskreis oder in der Gemeinde dort nötig war. Der hat fast alle erschlagen mit diesen frommen Sprüchen Kanans. Waren alles solche Wahrheiten. Und man merkt, irgendwas stimmt nicht. Und in der Gefahr stehen wir immer wieder, nicht, dass wir zu einem Schwärmer werden. Und ich habe manch einem gesagt, lieber Freund, jetzt einmal ein halbes Jahr gar nicht den Namen Jesu in den Mund nehmen. Entschuldigen Sie, das kann bei dem einen oder anderen wirklich mal heilsame Medizin sein. Der muss erst mal sehen, dass er in der Praxis des Lebens auch mit beiden Beinen auf dieser Erde steht. Diese Schau kann nur dann uns beglücken, wenn wir uns auch total mit hineinnehmen lassen, wie das Jesus getan hat, ein Apostel Paulus, wie sie alle gerungen haben, auch um die Praxis. Sehen Sie, es würde ja sonst nur genügen in der Bibel ein Blatt. Und dann würden die herrlichen Erlösungswahrheiten da aufgezeigt und dann hieß es, glaubt dem allen und bums, ist alles perfekt. Warum denn die vielen Ermahnungen, Ermunterungen und Hinweise? Wir haben eben eine Bibel, die nicht nur aus einer Seite besteht. Und bei manchen ist das leider so. Darum nun die andere Seite, das mit hineingenommen sein in der Praxis. Aber da muss ich auch nochmal diese Gefahr aufzeigen, die da, ich würde sagen, fast noch größer ist. Nämlich, dass der Mensch ohne herrliche Heilsgewissheiten, ohne diese wunderbaren Heilstatsachen in Christus, den prophetischen Durchblick und all das zu haben, nun im eigenen, im Gesetzlichen sich abmühen. Und die Gefahr ist sehr, sehr groß. Warum haben denn die Psychiater, die Psychotherapeuten so viele Fromme als Klienten und Patienten? Ein Berliner Psychologe und Arzt schrieb darüber, die meisten rekrutieren sich diese Patienten aus frommen Kreisen. Das ist einerseits verständlich, denn die in der Welt Laufenden haben ihre eigenen Normen, die werden ja auch gar nicht beunruhigt. Die hat der Satan sowieso. Aber die irgendwie von der Schrift herkommen, die merken auf einmal Normen und Ansprüche und sie versuchen das im eigenen zu realisieren. Mühselig im eigenen Ringen und Kämpfen. Sie kommen nicht zur Ruhe in dem Heilswerk in Christus. Und dieses gesetzliche Handeln, dieses Verkrampftsein, dieses mit allen Mitteln nun das zu erringen, was längst Gott geschenkt hat. Nicht? Evangelium heißt, dass Gott etwas getan hat, Gnade in Christus und darin zur Ruhe kommen, zuerst sitzen, dann wandeln und standhalten, ist das Thema vom Epheserbrief. Zuerst bringt Paulus diese herrlichen Heilsachen in jedem Brief. Er fängt nicht an, ihr müsst, ihr sollt. Das ist Evangelium. Und leider wollen viele mit eigener Macht und Kraft und eigenen Anstrengungen das realisieren. Also wenn Sie von Arosa fortgehen und sagen, zu Hause wird es anders, das und das und das, muss ich Ihnen leider sagen, es funktioniert nicht. Wenn Sie aber erkennen die herrliche Heilsmöglichkeit in Christus und mit ihm rechnen und mal gespannt sind, wie Gott das dann macht, dann werden Sie aus Gnaden und in Freuden dieser Liebe Gottes zugetan sein. Also diese beiden Extrempositionen gibt es und das muss wunderbar, organisch, gottgewirkt, stimmig sein. Ich sage nochmal, die Heilswerke hat Gott so vorbereitet und uns auch. Also brauchen wir nur in den Werken zu wandeln und Gott hat uns innerlich darauf abgestimmt und es ist dann Evangelium. Und das wünsche ich uns immer wieder und das wird hier, das merken Sie, so in wunderbarer Weise ja auch verkündigt. Diese Gnade in Christus. Und nur noch mal einige dieser wunderbaren Aspekte, wie das nun in der Praxis gelingt, dass diese beiden Momente zusammenkommen. Wir leben in dieser Polarität der Spannungen und können sie nicht auflösen, es sei denn durch den Glauben. Und wir wissen ja schon von der Elektrizitätslehre her nicht, dass ein Plus- und ein Minuspol etwas auslöst. Entweder Umsetzung in Kraftmaschinen, Umsetzung in Licht oder Umsetzung in Wärme. Und das soll bei uns dabei herauskommen. Aber nur nach dem Gesetz des Glaubens. Erstens, ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der mit dem zuvor Gesagten übereinstimmt. Nur durch den Glauben können wir das lösen, indem wir uns auf diese Tatsachen beziehen. Boczmanni ist Ihnen bekannt, der hat dieses Bild gebraucht, Tatsache, Glaube und Erfahrung. Ich will es nochmal wiederholen für einige, die es nicht kennen. Er sagt, auf einer Mauer wandeln, Tatsache, dann folgt der Glaube und dann die Erfahrung. Das geht so lange gut, als die Reihenfolge stimmt. Wehe, wenn der Glaube dauernd zur Erfahrung schaut, dann purzeln Glaube und Erfahrung von der Mauer. Es geht darum, dass wir diese Tatsachen, die ich eben beschrieben habe, immer wieder als das Grundlegendste erkennen. Und der Glaube bezieht sich nur auf das, was Gott gewirkt hat. Und viele schauen auf die Erfahrung. Nicht? Die Frauen fühlen sich den frommen Puls. Oh, wie ist das jetzt mit der Stimmung?
Die Männer manchmal auch.
Die kommen dran, ja, nur etwas anders. Nicht? Und wenn dieses Hochgefühl nicht da ist, dann meinen sie, sie hätten die Kindschaft in Christus verloren. Nicht? Nein. Die Tatsache ist doch entscheidend. Und darauf müssen wir uns stellen. Selbst wenn ein Kind mal dummes Zeug macht oder im Ungehorsam ist, es bleibt doch ein Kind. Die Tatsache ist doch entscheidend, dass jemand Kind der Eltern ist. Was die Männer machen, die gehen oft stärker mit der Ratio, also mit dem Verstand heran, und das ist ja auch eine Dimension der Seele. Aber es gibt auch sehr gefühlsbetonte Männer, muss ich auch mal sagen, nicht? Es wäre ja schlimm, auch wenn wir kein Gefühl hätten, nicht? Nur die Männer tun das nach außen hin oft gar nicht so da. Also nicht das Rückschauen auf Erfahrung selbst, nicht Glaubenserfahrungen können der erneute Grund sein. Denn Gott ändert ständig die Methode, er kommt in einer Art und Weise, wie wir es meistens nicht ahnen. Und das ist ja das Schlimme, dass in frommen Bereichen, vor allen Dingen, wo man ganz bestimmte Denominationen, Konfessionen auf solche Methoden ausrichtet, dass man meint, es müsste immer nach demselben Modus, nach derselben Methode, nach dem Schema gehen. Nicht? Handauflegung, dann muss funktionieren. Oder dieses Wort, nur allein dieses Wort und nicht auch das andere beachtend, das ist doch das Schlimme. Nur nach ganz bestimmten Methoden selbst entschuldige, das darf ich den Methodisten sagen, dass die Bekehrung nach einer bestimmten Methode sich so vollziehen müsste. Aber er ist nicht nur Methodist, er ist Menno-Methobaptist, nicht? Denn wir leben vom Haupte her. Und das ist also wichtig, dass wir immer wieder auf die göttliche Tatsache uns beziehen. Sieh, da sagt einer ein einfaches Stückchen Draht. Der andere sagt, da fließt aber eine Spannung von 220 Volt da durch. Beide haben Rechnung. Nur der eine sieht das vordergründig ohne Erkenntnis der Tatsache, dass hier ein Stück Draht Leiter elektrischen Stromes ist. Da sagt der eine, ja, ich bin eben nur ein Mensch, immer schwach, ne? Tja, wenn du das bekennst, dann geschieht dir nach deinem Glauben. Das ist das Problem, ich komme da hier nochmal auf. Der andere sagt, ich bin in Christus erlöst, das ist der Unterschied, ne? Der eine sagt, ein Stückchen Papier, interessant bemalt, der nächste sagt, ein 100-Mark-Schein. Ja, ein Kind, das nicht den Wert kennt und denkt, ein schönes Stückchen Papier, nicht, fängt an, das Ding zu zerreißen, hat nichts davon. Der andere, der weiß, das ist ein Stück Papier an sich nicht viel mehr wert als 2-3 Pfennig vielleicht, ne? An sich. Aber ein Wertpapier, 100 Mark stecken dahinter. Das muss ich wissen und erkennen, ist eine Tatsache. Ob Sie das glauben oder nicht, dieser 100-Mark-Schein, wenn er echt ist, ist ein 100-Mark-Schein. Und darum, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, Sie sind in Christus völlig erlöst. Ich will es nochmal sagen.
Halleluja. Ne?
Nur dann, wenn Sie es glauben, geschieht uns nach unserem Glauben. Das heißt, wenn wir damit rechnen, göttliche Rechnung, Logos oder göttliche Überlogik, das brauchen wir. Und darum müssen wir uns mit dieser gottgemäßen Überlogik befassen. Und wer sie nicht kennt, der kann sich nicht entsprechend verhalten. Sie müssen doch wissen, was Sie mit so einem 100-Mark-Schein machen. Gell? Entschuldigen Sie, Sie hängen den doch auch nicht auf die Toilette und benutzen ihn zu anderen Zwecken. Aber das war jetzt ein ganz drastisches Beispiel. So machen das viele mit der Erlösung, degradieren sie dermaßen vordergründig, dass nur Länge und Breite dabei rauskommen. Dass nur jemand sagt, arm und krank sein taucht nichts lieber reich und gesund, und das ist das höchste Ziel. Gottgemäße Logik sagt uns, ob wir jetzt eine Heilung erfahren oder ob darin die Auferstehungskraft des Christus deutlich wird, das überlassen wir dem Herrn, dann erfahren wir aber die Auferstehungskraft. Und ich darf das mal sagen, wir hatten in der vorigen Konferenz jemanden, nicht, der vor einer Krebsoperation stand. Und unser lieber Bruder Arthur und ich, wir haben mit ihr gebetet. Wir waren wirklich beschämt, kann man sagen, wie dieses Menschenkind nun mit dem Auferstandenen rechnet, gleich wie das ausgeht. Nicht? Und ich habe das ja, ja mit einem wirklich strahlenden inneren Bewusstsein, ich habe das bei meiner Frau auch ja erlebt, vor einem halben Jahr, einen Tag vorm Heimgang hat sie einem jungen Menschen noch gesagt, der in der Jugendarbeit tätig ist, mein Lieber, lass Jesus Jahr Nummer 1 sein in deinem Leben. Und dann konnte sie auch das Gebet sagen, Vater, hol mich heim. Nicht? Das ist eben mehr, weil viele Richtungen eben immer sagen, körperliche Heilung ist das, was wir hier heute brauchen. Ich glaube auch daran und habe viele Zeichen und Wunder auch in diesem Sinne erfahren. Das wollen wir nicht abwerten. Aber was passiert denn bei vielen, die das nicht erleben, die dann innerlich zerbrechen? Weil wir wissen, heute gibt es eine Kraft der Auferstehung, die in einem irdenen Gefäß wirksam wird, die sicher auch diesen Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes, immer wieder neu lebendig machen kann. Das heißt nämlich die sterblichen Leiber. Aber entscheidend ist doch der innere Mensch, der von Tag zu Tag erneuert wird. Und sehen Sie, das sind gottgemäße Tatsachen, die wir kennen müssen.
Es handelt sich ja für unseren Gott nicht darum, möglichst viel Fleisch zu retten, sondern Seelen und Geist und ganze Geschöpfe.
Ja, danke. Also das ist das Entscheidende in der Praxis, dass wir die gottgemäße Tatsache erkennen und mit dieser Tatsache rechnen. Nicht? Und ich sage es nochmal, diese Realitäten Gottes sind eben nicht durch die 5 Sinnesorgane zu erfassen. Und der Feind will uns ständig durch Sehen, durch Hören, durch Schmecken, durch Fühlen, will er uns auf das Diesseits hin festlegen. Und darum kann der Glaube des Christus nur immer wieder die gottgemäßen herrlichen Tatsachen für uns so real darstellen, dass wir das als die erste für uns entscheidende Dimension annehmen. Zweitens, ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir auch durch den Glauben immer wieder den Willen Gottes im Einzelnen kennen. Da steht ja nicht unbedingt geschrieben, nicht wahr, der Fritz Müller heiratet Lieschen Schulze, nicht? Das steht da nicht. Oder der Herbert Neumann soll den Beruf eines Elektrikers ergreifen, das steht ja nicht da. Da fangen jetzt die Probleme im Einzelnen an. Den Willen Gottes zu erkennen, heißt, das Schriftwort zu akzeptieren, nun in der Stille vor Gott im Gebet zu erfahren, was ist jetzt ein Zuspruch Gottes für mich, für meine Familie oder im Beruf. Ich zitiere nochmal den Wutschmann an einem Beispiel. Er war mit einer Gruppe von jungen Menschen, die dort missionierten auf einer Insel. Das Wort schlug nicht durch. Sie wussten nicht, was da das Hindernis war. Dann aber kam es heraus, dass die Einwohner da bezeugt haben, wir haben ja doch unseren Gott. Wir feiern unser Götzenfest jedes Jahr und schon seit Menschengedenken oder seit Hunderten von Jahren. An diesem Tag regnet es nie. Und da sagte spontan ein Mitglied dieses Missionarteams, und an dem nächsten Götzenfest, an dem Tag wird es regnen. Das wurde dann Wutschmann nie mitgeteilt, und er sagte, haben wir uns da nicht jetzt im eigenen was aufgeladen? Ne? Zig Jahre immer Sonnenschein, und das sind Mächte, die dahinter Götzen stehen, das sind nicht nur diese Holzgötzen und Attrappen. Und dann waren sie vor Gott stille, um den Willen Gottes zu erfahren, und dann wurde ihnen klar, jawohl, wir dürfen beten. Und dann haben sie gebetet. Und das ist es, was ich hier deutlich machen will, den Willen Gottes zu erkennen, dann kann ich auch zielgerichtet beten, und dann wird dieser Gott sich auch mit dem identifizieren. Es geht um seine Ehre. Jetzt haben sie gebetet, strahlender Sonnenschein, Tage vorher. Der Tag naht heran, und diese Gruppe betete, abends vorher kein Wölkchen am Himmel. Am nächsten Morgen wachten sie gespannt auf, wieder klarer Himmel, herrlicher Sonnenschein. Und sie beteten, und da war ihnen doch innerlich klar, Gott wird handeln. Und bald, ehe da diese Prozession beginnen sollte, erschien ein Wölkchen, innerhalb kurzer Zeit dunkle Wolken, und es goss tatsächlich in Strömen. Aber der Feind gibt nicht so schnell auf. Da irgend so ein okkulter Mann verkündete, wir haben uns im Datum geirrt. Ne? Dann und dann ist das Fest. Und dann haben sie ein zweites Fest angesetzt, einen zweiten Termin. Und wieder sagte diesmal die Gruppe spontan, und es wird wieder regnen. Kurze Zeit daraufhin, der Himmel hell und klar, wieder genau wie damals. Und auch an dem Tag goss es in Strömen. Dann hat man den Götzen nochmal herausgeholt und in einer Prozession bei Mattstraßen nun durch das Dorf getragen. Und zu allem Unglück machte dieser Götze nun auch noch einen Kopfsturz hinein in den Matsch. Und von da an war durch Gottes Dokumentation der Weg frei, Menschen wurden errettet, es gab eine Erweckung. Nicht? Den Willen Gottes erkennen heißt, in der Praxis des Lebens immer wieder damit rechnen, dass ein göttlicher Einbruch uns auch hier die Herrlichkeit Gottes offenbart, ob in Schwierigkeiten, in Leiden oder in Gottes Herrlichkeit nach außen dargestellt. So ergreift der Glaube dann, wann er weiß, das ist Gottes Ziel und Wille, diese Verheißung, und die ist dann Ja und Amen, Gott zu lobe, durch uns, durch jeden. Da kann jeder seinen Namen einsetzen. Drittens, es ist ganz entscheidend, dass dann, wenn diese Spanne vom Erkennen des Willens Gottes bis zu der Umsetzung, zur Realisierung in der Praxis, das ist ja eine entscheidende Spanne, und zwar um unseretwillen, wo wir zubereitet werden, wir nun auch im Bekenntnis das, was wir noch längst nicht sehen, was noch nicht umgesetzt ist in die Praxis, gottgemäß darstellen durch das, was wir sagen. Römer 10, Vers 10, schon oft zitiert, wenn wir vom Herzen glauben, sind wir gerecht, ja. Aber nun auch mit dem Munde das bekennen, dann dient das zu einer Errettung. Dann hilft das, uns und die Verhältnisse zu ändern. Gott könnte ja von einem Augenblick zum anderen, nachdem uns das herrliche Ziel gezeigt wurde, das auch umsetzen im Sinne einer Gebetserhörung in die Praxis hinein. Er wartet aber, warum? Bis wir gottgemäß zubereitet sind. Wir wären sonst gar nicht fähig. Ein Abraham musste lange warten. Das ist überhaupt immer wieder auch Prinzip, dass Gott die Männer Gottes in jener Zeit von der Zusage bis zum Einlösen der Verheißung warten lässt. Und da heißt es bekennen. Und da versagen leider viele. Indem sie doch immer wieder auf die Schwierigkeiten schauen, das Sichtbare höher achten als das Unsichtbare. Sie wandeln jetzt in falscher Weise im Schauen, werden aber fasziniert von dem, was sich darstellt und anbietet, wie ein Petrus, als er auf die Wellen schaute. Gewiss gibt es Abgründe.
Bitte Kassette wenden.
Gewiss gibt es Abgründe. Und manchmal, wie in dieser einen Sage bei Odysseus, ja, wo der Abgrund, der Meeresabgrund auf der einen Seite und ein Meeresungeheuer auf der anderen da ist. Wenn wir das manchmal durchschauen würden, das kann so sein. Der Durchzug durch das Meer oder das Wandern durch das finstere Tal, das sind solche Zwischenetappen. Aber wir dürfen dann wissen, du bist bei mir. Da will sich ja Gott gerade verherrlichen. Und das Bekenntnis hilft uns, diese Zeit gottgemäß zu durchstehen und oft abzukürzen. Warum war denn Israel 40 Jahre in der Wüste? Weil das Schauen auf die Schwierigkeiten, die befestigten Städte, die Enaks, Söhne, die Riesen, dieses Bekenntnis die 10 Kundschafter negativ inspiriert hat und die haben das ganze Volk dann aufgewiedert. Und das erfahren wir immer wieder. Es sind nur wenige, wie Josua und Kaleb, in denen ein anderer Geist war und die sagten, wenn Gott uns treu ist, gibt er uns das Land. Wenn er uns gnädig ist, und das ist er uns in Christus, dann dürfen wir das Ziel erreichen. Und das entscheidet darüber, ob wir in der Wüste unterwegs umkommen und liegen bleiben, obwohl Gott uns das Land schenken möchte, oder ob wir ins herrliche Land der Verheißung eingehen. Überprüfen wir das mal. Ich erlebe oft, wenn ich mit Menschen spreche, denen ich Mut mache, das steht geschrieben, das hat Christus für uns. Ja, aber. Die meisten sind da abergläubig, nicht? Kommt immer das Aber hinterher. Zweifel. Und wer zweifelt, steht in Jakobus 1, empfängt nicht. Ist uns das deutlich? Darum wundern wir uns oft, wenn es nicht funktioniert, und dann sagen wir, es soll nicht sein. Tun wir noch ganz fromm, ist der Wille Gottes scheinbar nicht, oder es ist der Wille Gottes nicht. Tun wir noch so gewichtig. Nicht eine Hausfrau, wenn die jetzt ein elektrisches Gerät nimmt, sagen wir ein Bügeleisen, ne? Und das wird nicht warm, sagt sie auch nicht, ist nicht der Wille Gottes, dass ich jetzt bügeln soll. Ne? Was macht sie denn? Sie überprüft doch erstmal, ob der Kontakt in Ordnung ist, nicht? Und wenn ein Wackelkontakt da ist, dann wird das wieder in Ordnung gebracht und dann funktioniert das. Wie betören und wie betrügen wir uns oft mit frommen, falschen Worten, soll nicht sein. Und Gott hat die Herrlichkeit für uns. Also, das Bekenntnis ist entscheidend. Dann das Ausharren, das hing mit dem zusammen. Wie oft wird die Zahl 7 in der Bibel genannt im Zusammenhang mit Ausharren, mit dem Eingehen in die Sabbatruhe, mit dem Erreichen des Zieles? Was meinen Sie, wenn der Naemann beim 6. Mal aus dem Jordan herausgestiegen wäre? Was dann? Nö, der wäre aussätzig geblieben. Ne? Und wie viele steigen schon beim 3. Mal aus? Ne? Also 7 Mal müssen Sie mindestens durchhalten. Und wie war das auf dem Berge, als der Prophet Elia den von Gott erwarteten Regen schon proklamierte? Da schickte er seinen Diener 7-mal dahin, guck nach. Und endlich, als so ein Wölkchen auftauchte, da gab er sich zufrieden. Und dann an ihm zurück. 7-mal. Und wie war das beim Umzug um Jericho? 7-mal und am 7. Tage mussten sie noch 7-mal herumziehen, nicht? Das geht schon hin so auf das Halljahr. Und da erst werden wir dann die herrliche Befreiung und Erlösung erfahren. Also bitte nicht bei 6,9 aufhören. Sondern, ja, nicht? Also selbst das letzte Zehntel oder Hundertstel oder Tausendstel muss dazu kommen. Und darauf zielt der Feind ab, dass er uns immer mehr Schwierigkeiten vorsetzt. Und es ist sogar, dass bei 6,9 die Schwierigkeiten oft am größten sind, ja? Und da sollen wir uns nicht abhalten lassen, sondern sagen, Herr, dein Wort, und du hast uns das verheißen, und ich stelle mich auf. Wie oft habe ich das erfahren? Und in diesem Ausharren dürfen wir, das sagt ja die Schrift, dann nach Jakobus 1 auch erleben, dass wir bewährte werden. Und wenn wir bewährte sind in Geduld, dürfen wir wissen, dass wir nicht zu Schanden werden. Auch das steht in Römer Kapitel 5. dass wir nicht zu Schanden werden, denn dieser große Gott ist treu. Er will sich selbst verherrlichen und ihm liegt doch selbst am meisten daran, dass wir nun die Herrlichkeit dieses großen Gottes auch in Schwierigkeiten erfahren. Ich weise darauf hin, dass ein Abraham, ein Josef, ein Mose, das alle erlebten in der Zubereitung bei Paulus, 13 Jahre in der Stille, war das nicht anders. Ausharren. Und schließlich, das ist der letzte Aspekt hierzu in der Realisierung, muss es irgendwann auch zum Handeln kommen. Aber gottgemäß. Als die 10 Aussätzigen hingingen und sich den damaligen Priestern, das heißt den Amtsärzten stellten, da erst geschah die Heilung. Wenn sie nun da sitzen geblieben wären, trotz der Zusage Jesu, wäre diese Heilung nicht geschehen. Allerdings zu der Zeit und Stunde, wenn Gott uns das zeigt, und so haben die Männer Gottes, und das wird bei Abraham ja auch deutlich, dann gehandelt. Bitte nicht vorzeitig, dann kommt ein Ismael dabei heraus. Und was das bewirkt, merken wir ja heute noch im Nahen Osten, nicht? Also die eigene Produktion ist immer der größte Feind der gottgemäßen Verheißung. Ich sage nochmal, zu Gottes Zeit und Stunde. Und Jesus hat nur gehandelt, wenn der Vater ihm, ich sage es jetzt so banal, grünes Licht gab. Wir flitschen oft bei Rot über die Kreuzung und dann gibt es einen Unfall, nicht? Gottgemäß warten, aber dann auch, wenn grünes Licht ist, handeln. Ich habe das gerade in der letzten Zeit so oft erfahren, dass ich ganz klar spürte, jetzt handle, auch wenn die Schwierigkeiten noch so groß sind, und dann müssen die Schwierigkeiten weichen. Wir haben dann gottgemäße Autorität, weil alle Verheißungen, ich zitiere noch einmal, 2. Korinther 1, Vers 20, alle Verheißungen ja sind und amen, nicht nein, auch nicht jein, ja und amen in Christus. Und dann dürfen wir gottgemäß handeln, so wie wir das in dem Beispiel von Wotschmani hörten, oder wie das uns viele Gottesmänner auch in der Kirchengeschichte in der Mission dargestellt haben. Die äußere Methode mag unterschiedlich sein, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Gott offenbart sich, wir dürfen glauben, das ist immer nur die Reaktion auf Gottes Wort, auch Hebräer 11, nicht wir produzieren den Glauben, dann geht's daneben. Er zeigt uns Weg und Willen, und wenn wir da im Bekenntnis und im Ausharren durchhalten, dann verherrlicht sich dieser große Gott. Ich will damit einem Beispiel das nochmal demonstrieren. Ich hatte einen lieben Freund, einen Prediger der Freien Gemeinde, der nach dem Krieg im polnisch besetzten Gebiet lebte. Er hat Wunderbares erfahren. Eines Tages brechen polnische Soldaten ein und fragen, wo sind Frau und Kind? Was sagen? Die lagen oben im Bett. Lügen? Er betete, und hier hat Gott innerhalb kurzer Zeit eingegriffen, der Herr machte ihm klar, zu sagen, in Gottes Hut. Er sagt den polnischen Soldaten immer wieder, die sind in Gottes Hut. Jetzt durchstöbern die das ganze Haus. Und es kommt dann zu dieser Tat durch das Glaubensbekenntnis, als die Soldaten ins Schlafzimmer eindringen und sogar die Bettdecken lüften, die lagen im Bett, haben sie die beiden nicht gesehen. Sie kennen sicher ähnliche Beispiele. Nicht dieser große Gott will dann auch, dass er sich verherrlicht. Es kann manchmal länger dauern, dass wir Gottes Wunder und Herrlichkeit erfahren. Selbst dann, wenn Menschen abberufen werden, dürfen wir einmal drüben erleben, wie Gott es wunderbar gemacht hat. Die Methode können wir ihm nicht vorschreiben, wie Gott sich offenbart oder realisieren will, hier in der Praxis, aber das dürfen wir wissen. Wenn wir ihm vertrauen, er führt es immer herrlich hinaus. Erkenne doch, das war mein letzter Dienstjahr vom Psalm 4, Vers 4, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. So möchten wir das mitnehmen. Und damit will ich schließen, indem ich nochmal zusammenfasse, dass das Entscheidende ist, dass wir die herrliche Stellung, die wir haben, in Christus erkennen. Und wem da innerlich etwas aufgegangen ist in den Tagen, und ich darf das sicher bezeugen, nach vielen Gesprächen, dass Gott hier Hüllen weggenommen hat, dass eine geistgemäße Durchschau bis zum herrlichen Ziel da sein durfte. Wer das erkannt hat, wir haben in Christus eine Fülle, eine wunderbare Möglichkeit, der bleibt nicht derselbe. Aber auch der, der sich dagegen sträubt, bleibt nicht derselbe. Es bleibt keiner, wie er ist. Es geht keiner von Arosa wieder nach Heim, wie er hergekommen ist. Möchten wir nach 2. Korinther 2 damit rechnen, dass immer das Zeugnis zum Leben führt. Es gibt auch leider negative Auswirkungen bis hin zum Tode. Das Kreuz scheidet. Aber wir bieten an die Herrlichkeit in Christus und es geht darum nun, dass wir im Glaubensgehorsam, nicht im Krampf, sondern aus Liebe zu Christus, das praktizieren. Und der Glaube, der immer mit Gottes Herrlichkeit rechnet, die Werke sind zu vorbereitet, wir sind zu vorbereitet, der Glaube rechnet immer mit Gottes Handeln und Wirken. Der darf dann von der Tatsache, die in Christus und seinem Heilswerk und in der Praxis uns aufgeschlossen wird, über das Erkennen des Willens Gottes, über das Bekenntnis, das Ausharren, nun zu einer Tat, zu einer Verhaltensveränderung führen. Den Herrn darstellen und ihn realisieren, dass wir sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die Herrlichkeit des Christus in uns und wir dürfen ihn verherrlichen. Das ist ein wunderbares Angeld hier. Und wenn wir uns hier nicht wiedersehen, droben, sicher, und da dürfen wir uns dann freuen und dürfen uns sicher auch mal daran erinnern, wie es in der Rosa war, dass wir hier weitere Durchblicke bekamen zum Preise unseres Vaters. Und damit möchte ich mich auch verabschieden, weil ich heute Mittag nach dem Mittagessen dann wieder zurückfahre, vom Berg der Verklärung ins Tal der Bewährung, ja, aber ich weiß, er selbst ist dabei. Ich nehme nicht nur Segen mit, der ist immer nach 14 Tagen weg, sondern der Herr selbst will segnen und hier auch diese gute letzte Woche, davon bin ich überzeugt, weiter durch den Dienst der Brüder gottgemäß darstellen und darauf dürfen wir uns immer wieder freuen, weil der Herr überall da ist. In dem Sinne dürfen wir uns grüßen und segnen und auch in der Fürbitte immer wieder aneinander denken. Preis dem Herrn dafür. Amen.
Wir danken zuerst unserem wunderbaren Herrn, dass Bruder Heinemann von ihm freigestellt worden ist für diese seine Zeit hier in Arosa. Und dann danken wir natürlich auch unserem lieben Karl Heinemann persönlich.
Ja. Und dann geben wir das gleich weiter wieder nach oben.
Ja, so ist es. Da sagen wir, wenn uns Danksbezeugungen erreichen, dann sagen wir, da sind wir Blitzableiter nach oben. Wir haben gehört, Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Vier Dimensionen, wie können wir die uns vorstellen? Sehr leicht. Jedes Kind kann das. Unsere Erdoberfläche ist eingeteilt in Längen- und Breitegrade. Alles, was von unserer Erdoberfläche nach Mittelpunkt Erde geht, ist Tiefe. Und alles, was von unserer Erdoberfläche gen Himmel geht, ist Höhe. Haben wir schon? Ja. Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Das ist nämlich nicht unsere Weisheit, das ist die Weisheit der Schrift. Länge, Breite, Erdoberfläche. Tiefe, Sheol. Höhe, Überhimmel. Der Höchste. Also haben wir verstanden. Aber so einfach ist nur unsere Bibel nicht fähig, unvorstellbare Unmöglichkeiten ganz einfach zur Darstellung zu bringen. Und da kommt uns die Bibel entgegen und ich freue mich, dass wir Bauleute da direkt, dass das uns direkt in die Hände gelegt ist. Messschnüre werden horizontal gezogen, dann wenn die Baustelle von alten Schuppen und abbruchreifen Gebäuden befreit ist, aufgeräumt ist. Dieser Situation, wenn Vorhandenes, das baufällig war, also weggeräumt werden musste, wenn neu gebaut werden soll, diesen Zustand nennt das Hebräische Tohu, leer. Wüst, leer. Jetzt kommen die Vermessungsingenieure auf die Baustelle. Was machen die? Setzen da ihre rot-weißen Pfähle und visieren ein und teilen, ziehen die Schnüre dort, wo später die Mauern kommen. Und wo zwei Schnüre sich kreuzen, da ist eine Mauerecke, eine Hausecke. Also zuerst sauberen Platz, Tohu. Jetzt kommt der Vermessungsingenieur und ordnet den kommenden Bau nach Längen und Breiten ein. Abstand vom Nachbar, von der Nachbargrenze, ringsum und die Gebäudelänge und die Gebäudetiefe, da werden die Schnüre gezogen, die sind immer ganz genau horizontal, also Erdoberfläche. Wenn der seine Arbeit getan hat, dann kommt der Baumeister. Was? Der zieht nicht noch Messschnüre, die sind jetzt da. Der Baumeister kommt mit dem Senkblei. Aha, was macht der? Da sind zwei Schnüre, die kreuzen sich. Jetzt weiß er, hier ist eine Mauerecke. Jetzt setzt er sein Senkblei hier an und lässt das so tief herunter, bis er auf den guten Baugrund kommt, nachdem er die Baugrube entsprechend ausgehoben hat. So. Senkblei geht zuerst in die Tiefe. Und wenn da unten der gute Punkt gefunden ist mit dem Senkblei, dann wird der Grund gelegt, da unten in der Tiefe, nicht an der Oberfläche, auf dem Humus oder auf dem Gras. Nicht? In der Tiefe wird der Grund gelegt. Was geschieht jetzt mit dem Senkblei? Während dem jetzt weitergebaut wird, wird das Senkblei immer weiter in die Höhe gezogen, bis der Bau seine Höhe und die Vollendung erreicht hat. Also, eine so wunderbare, einfache Ordnung. Und jetzt kommt das noch Wunderbarere, dass uns der Geist Gottes durch das Wort Gottes erklärt, was bedeuten Senkblei, Messschnüre und Senkblei. Das sind buchstäbliche, sichtbare Bauhandwerkzeuge für die ersten grundlegenden Vorarbeiten. So. Jetzt spricht das Hebräische von den Messschnüren des Rechtes und dem Senkblei der Gerechtigkeit. Wir erinnern uns doch sofort, dass wir dieses Wortpaar Recht und Gerechtigkeit in der Bibel, besonders in den Sprüchen Salomos, immer wieder finden. Gott arbeitet und handelt nach Recht und Gerechtigkeit, sieht auf Recht und Gerechtigkeit. Die Messschnüre des Rechtes und das Senkblei der Gerechtigkeit, merkt ihr etwas? Ich habe gemeint, Recht und Gerechtigkeit, naja, könnte man mit einem Wort sich abfinden. Das sei ungefähr das Gleiche oder doppelt genäht, wie man sagt. Recht und Gerechtigkeit, nein. Das Recht ordnet die Dinge zwischen den Nachbarn horizontal, von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Nation zu Nation, horizontal nach Länge und Breite, das Recht. Und die Gerechtigkeit, das Senkblei der Gerechtigkeit, ordnet die Dinge zwischen Gott, dem Höchsten, einerseits, und dem tiefst gefallensten Sünder im Scheol unten. Ist das ein Unterschied? Aha. Habt ihr schon die Firmatafel eines Rechtsanwaltes vor seiner Haustür gefunden, wo drauf stand Gerechtigkeitsanwalt? Warum lacht ihr jetzt? Ja, es wirkt uns auf einmal. Das wäre ja lächerlich, nicht? Ne? Andererseits, oder gleichfalls, die Sozialistische Partei in Zürich, die hat einen Blatt, Titel, Volksrecht. Die haben nicht gewagt zu schreiben Volksgerechtigkeit. Warum? Auch wenn ein Sozialist das Wort Gerechtigkeit hört, dann sagt er, ja, dann hätte ich es ja mit Gott zu tun. Und das ist mir lieber nicht. Ne? Ja. Mit Gerechtigkeit habe ich lieber nichts.
Es gibt eine Partei in Europa, in Vorderasien, die nennt sich Gerechtigkeitspartei. In der Türkei.
Die Türkei?
Ja, die nennt sich Gerechtigkeitspartei, und zwar vom Islam her.
Ja. Aha, natürlich, ja, danke. So, also, Messschnüre des Rechtes, Senkblei der Gerechtigkeit, gewaltig. So. Wann, nachdem Gott in Israel die Messschnüre gezogen hat, Länge und Breite, kommt er mit dem Gesetz. Und was macht er? Jetzt lässt unser Gott von seiner Überhöhe ein Senkblei hinunter. Wir haben gehört, Blei bedeutet was? Gesetzlosigkeit, Sünde. So. Ein Senkblei hinunter, ganz in die Tiefe, bis in die tiefste Tiefe des Todes und des Scheols. Wie heißt dieses Senkblei Gottes? Jesus Christus. Von der höchsten Höhe lässt der Vater seinen Sohn hinab. Bis in die Baugrube, und die heißt vor Gott Sheol. Stimmt's? Hat er da unten einen Grund gelegt mit seinem Sohn? Ist er heute daran, jetzt auf diese Grundlage zu bauen und das Senkblei immer höher zu ziehen? Nicht? Ja. Um die Wiederherstellung einer neuen Schöpfung zu vollenden. So, jetzt kommt noch etwas. Die Meschnüre des Tohu, heißt es, und das Senkblei des Bohu. Auch das noch. Also, Tohu und die Erde war wüst und leer. Am Anfang nicht. Heißt im Hebräischen, Tohu war Bohu. Die Erde war wüst und leer. Meschnüre des Tohu, Senkblei des Bohu. So. Wunderbar. Als Gott feststellte, nach der ersten Universalkatastrophe, einer ersten Schöpfung, und die Erde war wüst und leer, Tohu, zuerst mal Tohu, jeder Zustand wüst, gereinigte, abschließendes, vollzogenes Gericht, ist für Gott willkommen, jetzt zieht er die Messschnüre. Ein Zustand wüst, ist für Gott willkommen, da zieht er die Messschnüre. Und ein Zustand leer, wüst und leer, ist für ihn Senkblei. Ich komme jetzt zum Schluss. War es bei uns da drin vielleicht auch einmal wüst und einmal ganz leer? Vielleicht nicht nur einmal. Und jetzt dürfen wir wissen, wenn es so ist, dann ist Gott nicht in Verlegenheit, sondern dann sagt er, endlich kann ich mal die Messschnüre ziehen, Länge und Breite, nach dem Recht, und dann noch mit dem Senkblei einen neuen Grund legen und eine ganze neue Schöpfung schaffen. Soweit Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Manfred, hast du noch ein? Danke. Dann noch Schlussgebet.
Auf dem goldenen Weg zum Leben wird die Bürde sanft und leicht. Hinter Wolken, die da schweben, glänzt das Licht, das nimmer weicht. Über Bergen hoch erhaben, über Bregen Bogen weit, strahlt die schönste aller Gaben, er die Sonne der Herrlichkeit. Was mir morgen schon begegnet, ahn ich nicht, kann's nicht ersehen. Doch der Freud mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Was die Seele auch bewegt, mag es Not und Armut sein, der den Sperling nährt und pfleget, lässt mich nimmer mehr allein. Auf dem Pfad, den er bereitet, sei's durch Feuer oder Flut, folg ich ihm, der mich geleitet und mich deckt mit seinem Blut. Was mir morgen schon begegnet, ahn ich nicht, kann's nicht ersehen. Doch der Freund mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen.
Weiteres Band leer.